Guten Morgen. Martin freut sich schon. Ich habe Smarties mitgebracht. Seht die Smarties? Kann das Sackerl aufreißen? Dann in das Glas schütten. Ist nicht die Martin drin. Also, die Smarties sind eigentlich nicht sehr unterschiedlich, oder? Es sind wenige Farben. In größeren Formen sind sie wahrscheinlich innerhalb der vorgegebenen Fertigungstoleranzen hergestellt. Und ja, was sie zusammenhält, was ihre Gemeinschaft zusammenhält, das ist diese Glasdose. Und wenn man unsere Gemeinschaft hier anschaut, die Gemeinschaft in der Gemeinde, dann ist es doch irgendwie ähnlich, oder? Wir sind alle Menschen. Es gibt zwei Geschlechter. Und was Form und Größe angeht, sind wir innerhalb üblicher Fertigungstoleranzen hergestellt. Und wie die Smarties? Die Smarties haben eine bestimmte Marke, sie sind eben, die M&Ms haben eine bestimmte Marke, sind eben M&Ms. Und wir haben auch eine bestimmte Marke, wir sind Christinnen und Christen. Die Ordnung, die diese M&Ms in dieser Glasdose haben, die ist dadurch bestimmt, in welcher Reihenfolge sie aus dem Sackerl in die Dose gerollt sind. Und die Ordnung bei uns da, das ist die Frage, wodurch die bestimmt ist. Und überhaupt werden wir uns heute anschauen, was die Gemeinschaft in der Gemeinde von der Gemeinschaft dieser M&Ms in der Glasdose unterscheidet. Wir werden andere Dinge auch anschauen, keine Sorge. Wir machen weiter im Epheserbrief in Kapitel 4 mit den Versen 7 bis 13. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es, er ist aufgefahren zur Höhe, hat Gefangene in die Gefangenschaft geführt und den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das anderes, als dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde? Der hinabgefahren ist, das ist derselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er selbst gab den Heiligen, die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi. Die Predigt wird, wie viele Punkte haben? 3 Punkte wird die Predigt haben. Zuerst werden wir uns anschauen, welche Gaben und Dienste wir bekommen haben. Dazu werden wir die Verse 7, 11 und 12 näher betrachten. Dann werden wir uns ansehen, welche Auswirkungen diese Gaben auf unser Leben haben. Das finden wir in den Versen 12 bis 13. Und am Schluss werden wir uns ansehen, wie wir diese Gaben richtig einsetzen können. Und dafür haben die Verse 8 bis 10 dann Bedeutung. Also, welche Gaben und Dienste gibt uns Christus und wozu? In den meisten Übersetzungen oder in vielen Übersetzungen beginnt der Vers 7 mit dem Wort aber. In der Luther-Übersetzung seht ihr, dass es das dritte Wort ist, aber Paulus drückt damit etwas ganz Bestimmtes aus, nämlich, dass jetzt von einer anderen Gnade die Rede ist als davor in den Versen 1 bis 6. In den Versen 1 bis 6 hat er von rettender Gnade gesprochen. Das ist die Gnade, die uns aufgrund der wir in Gottes Familie adoptiert sind, aufgrund der wir gerettet sind und aufgrund der wir den Heiligen Geist als ersten Anteil unseres Erbes erhalten haben. Und diese rettende Gnade, die haben alle Christinnen und Christen im gleichen Ausmaß bekommen, nämlich vollkommen, vollständig. Alle haben rettende Gnade in dem Maß erhalten, wie man sie erhalten kann, nämlich vollkommen umfassend. Wir sind absolut und ein für alle Mal gerettet, wenn wir glauben. Paulus zeigt aber, dass wir noch reicher beschenkt sind. Und zwar haben wir weitere Gnade empfangen. Und diese Gnade besteht in Gaben und in bestimmten Diensten. Und diese Gnade, die haben wir nicht alle im selben Maß bekommen. In Vers 7 stehen wir, dass Jesus Christus diese Gaben nach einem bestimmten Maß ausgeteilt hat, so wie er das für richtig empfindet und wie es gut für die Gemeinde ist und für jeden Einzelnen von uns. Aber in Vers 7 sehen wir auch, dass jeder und jeder Gnaden bekommen hat, also Gaben bekommen hat. Niemand braucht sich also zurückgesetzt fühlen. Jeder ist mit Fähigkeiten beschenkt. Denn was diese Gaben sind, das sind eben bestimmte Fähigkeiten. Bestimmte Fähigkeiten, die uns helfen sollen, einander zu unterstützen, einander zu dienen und die dazu führen sollen, dass der Leib, also die Gemeinschaft der Gemeinde, aufgebaut wird, wie wir das in Vers 12 lesen. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. In der Bibel, im Neuen Testament, gibt es 5 Gabenkataloge, 5 Listen mit Gaben, und in keinem dieser Gabenkataloge sind alle Gaben angeführt. Aber auch wenn man alle Kataloge zusammenfügt, findet man nicht alle Gaben, die es gibt. Man kann in der Bibel sehen, dass es darüber hinaus noch weitere Gaben und Fähigkeiten gibt, die Gott uns gibt. Aber wenn man die Gabenkataloge betrachtet, dann wird klar, dass es kein menschliches Bedürfnis gibt, keine Not, die nicht durch eine Gabe, die dort erwähnt ist, gestillt werden kann. Wenn in der Gemeinde jemand Trost braucht, dann wird da jemand sein, der die Gabe hat zu trösten. Wenn jemand praktische Hilfe braucht, dann wird da jemand sein, der diese Hilfe geben kann. Und wenn jemand in finanziellen Schwierigkeiten ist, dann wird da jemand sein, der gerne gibt und der aushelfen kann. Und wenn jemand für eine Entscheidung Beratung braucht, dann wird da jemand sein, der die nötige Weisheit hat, um Rat zu geben. Und wenn jemand etwas in der Bibel liest und nicht versteht, dann wird da jemand sein, der lehren kann. Jede und jeder hat also Fähigkeiten bekommen und Christus hat die verschieden verteilt. Niemand hat alle Gaben, jeder hat irgendwelche Gaben. Also jeder hat Gaben bekommen. Aber damit ist es noch nicht genug mit dem Beschenktsein. In den Versen 11 und 12 sehen wir, dass uns noch mehr gegeben ist, nämlich die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, um uns zum Dienst auszurüsten. Damit wir lernen, wie wir diese Fähigkeiten, diese Gaben einsetzen können, hat uns Gott Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer gegeben. Wer sind die Apostel? Oder besser, wer waren die Apostel? Die Apostel waren 13 Männer. Und mit dem Tod des letzten Apostel war dieses Amt beendet. Diese 13 Männer waren die 12 Jünger Jesu und Paulus. Und was sie verbindet, was sie kennzeichnet ist, sie waren alle Augenzeugen der Auferstehung Jesu. Sie haben ihn nicht als Vision oder als Gespenst gesehen, sondern mit seinem Auferstehungsleib. Außerdem sind sie von Christus persönlich eingesetzt worden. Auch Paulus ist persönlich eingesetzt worden von Christus. Und sie bringen objektive biblische Wahrheit, Offenbarung direkt von Gott. Und als die Apostel gestorben sind, ist ihre Lehre, sind ihre Schriften, also die Briefe des Paulus zum Beispiel, und auch Schriften von anderen Menschen, die in unmittelbarer Nähe der Apostel gewirkt haben, in der Bibel zusammengefasst worden. Die Lehre der Apostel finden wir heute noch in der Bibel und ausschließlich dort. Niemand heute kann sie mehr anmaßen zu sagen, er sei Apostel in dem Sinn, wie es die Bibel gebraucht, und bringe neue direkte Offenbarung von Gott. Die findet man nur in der Bibel. Dann gibt es die Propheten. Im ursprünglichen Sinn, also so wie Propheten im Alten Testament verstanden worden sind, als Boten Gottes, als Sprecher von Gott, die direkt Gottes Wort von ihm gehört haben oder in Visionen Offenbarung von ihm bekommen haben, gibt es das nicht mehr. Und das hat es auch schon zur Zeit des Paulus nicht mehr gegeben. Zur Zeit des Paulus hat es aber noch Menschen mit prophetischer Gabe gegeben, die sind gereist und haben gelehrt und gepredigt, aber sie haben damals schon nicht mehr denselben Stellenwert, ihre Lehre hat nicht mehr denselben Offenbarungscharakter gehabt wie die Lehre der Apostel. Und deswegen fordert Paulus auch auf in 1. Korinther 14, dass man die Lehre der Propheten prüfen soll. Und wie soll man sie prüfen? Man soll sie prüfen, indem man sich frühere göttliche Offenbarung anschaut, also das, was im Alten Testament steht, und die Lehre der Apostel. Es gibt auch noch immer prophetische Gabe, aber nicht mehr in dem Sinn, dass da wirklich Offenbarung von Gott kommt, sondern das sind Menschen, die eine besondere Lehrbegabung haben, die wissen oder die einen Blick haben auf bestimmte Situationen, auf bestimmte Lebensumstände und die aufgrund dieses Blickes, den sie von Gott geschenkt bekommen, biblische Wahrheiten mit besonderer Tiefe und mit besonderer Wirkung in diese Situation hinein vermitteln können. Dann gibt es die Evangelisten. Da hat sie weder an der Bedeutung noch sonst irgendetwas verändert. Das ist wie zur Zeit von Paulus. Das sind Menschen, die die besondere Fähigkeit haben, Menschen, die noch nicht glauben, das Evangelium, die gute Nachricht näher zu bringen, die also Ungläubige mit Gott in Beziehung bringen können. Und zuletzt gibt es die Hirten und Lehrer. Weil sich diese Gaben so stark überschneiden, könnte man das auch als einen Dienst betrachten. Jedenfalls sollen aber von den Hirten und Lehrern zwei Bedürfnisse der Gemeinde gestillt werden. Das eine ist, dass die Hirten eben Menschen führen sollen. Sie sollen sie leiten, sie sollen sie nähren, sie sollen sich für das Leben dieser Menschen interessieren, aber nicht passiv, also durch Klatsch und Tratsch, sondern sie sollen aktiv teilnehmen, sie sollen sich einmischen. Also wenn die Ältesten sich für jemanden interessieren und mit dem reden wollen, dann mischen sie sich nicht ein, sondern sie erfüllen ihre Aufgabe, sie tun ihren Job. Sie sollen uns nähern, sie sollen uns leiten, sie sollen uns auf dem richtigen Weg halten und auf den richtigen Weg bringen. Und dann gibt es die Lehrer. Die Lehrer, die vermitteln Gottes Wort, indem sie öffentlich predigen, also sowas, was ich jetzt mache, aber auch im Hauskreis einen Abend gestalten oder auch im Gespräch zu zweit Fragen beantworten. Zusammenfassend gesagt kann man also sagen, die Gaben, von denen Paulus in Vers 7 schreibt, sind besondere Fähigkeiten, die uns gegeben sind, damit wir die Bedürfnisse, die Nöte und die Mängel in der Gemeinde stillen können. Und damit wir lernen, wie wir diese Gaben richtig einsetzen können, sind uns die Apostel gegeben, also die apostolische Offenbarung, die wir in der Bibel finden, sind uns Menschen mit prophetischer Gabe gegeben, die also besonderen Einblick in bestimmte Lebenssituationen haben und die biblische Wahrheiten genau für diese Lebenssituationen vermitteln und lehren können. Und Evangelisten sind uns gegeben, die Ungläubige mit Gott in Verbindung bringen können und zuletzt eben Hirten und Lehrer, die uns nähren, die uns leiten und die uns lehren können. Jeder Dienst, jede Gabe ist zwar auf die Stillung von einem menschlichen Bedürfnis gerichtet, aber die Gaben haben nicht die Aufgabe, uns froh und glücklich zu machen. Das ist ein positiver Nebeneffekt, wenn die Gaben eingesetzt werden, aber das ist nicht das wahre Ziel. Das wahre Ziel des Einsatzes der Gaben finden wir in den Versen 12 und 13. Das Ziel des Einsatzes von Gaben ist es, den Leib, den wir gemeinsam bilden, aufzubauen, und zwar die Einheit im Glauben zu stärken und einander Christus ähnlich zu machen. Wir sollen also durch den Einsatz der Gaben reifen. Welche Auswirkungen hat es auf das Gemeindeleben, wenn die Gaben richtig eingesetzt werden? Ich sehe da vier Auswirkungen. Die erste Auswirkung ist natürlich, dass wir diesem Ziel näher kommen, nämlich, dass wir alle reifen. Um die zweite Auswirkung zu verstehen, müssen wir zu den zu den M&Ms zurückkehren. Ihr seht, die M&Ms liegen in der Schüssel nah beieinander. Aber wenn ich sie bewege, dann fliegen sie herum und sie ändern ihre Ordnung. Und das passiert, weil sie nicht miteinander in Beziehung stehen. Sie sind nicht miteinander verbunden, sondern sie sind ganz lose drinnen. Und was sie an ihren Ort fügt, das sind physikalische Kräfte und das ist die Reihenfolge, mit der sie in diese Dose geschüttet worden sind. Die Gemeinde aber, die ist ein Leib, ein Körper. Die Gemeinde ist organisch miteinander verwachsen und verbunden. Wir sind wie ein Leib, wir sollen wie ein Leib sein. Und der Platz in dem Leib, den jede und jeder haben soll, der wird ihr zugeordnet durch die Gabe, die sie hat oder die er hat. Wenn du wissen möchtest, wo dein Platz in der Gemeinde ist, dann musst du deine Gaben einsetzen. Der Platz des Auges ist im Gesicht und der Platz des Sehnervs ist direkt hinter dem Auge. Der Platz des Hirten und Lehrers und Leiters ist in der Ältestenschaft. Und der Platz des Trösters und Ermutigers ist im Seelsorgeteam. Und der Platz des Organisators ist im Organisationsteam. Die Gaben, diese verschiedenen Fähigkeiten bewirken also, dass wir alle Nöte, alle Mängel, alle Bedürfnisse in der Gemeinde befriedigen können. Und sie helfen uns, dass wir genau dorthin wirken können, wo jemand etwas braucht. Und dadurch bewirkt diese Unterschiedlichkeit durch die verschiedenen Gaben, dass wir nicht wie die M&Ms im Glas herumfliegen, sondern dass wir wirklich wie ein Leib organisch miteinander verwachsen sind. Wenn die Gaben eingebracht werden, dann wird das Bedürfnis von jemandem anders gestillt. Und dadurch werde ich mit dem in Beziehung gesetzt. Die Gaben, diese Unterschiedlichkeit, die bewirken also, dass wir in Beziehung zueinander gesetzt werden und sie weisen uns auch einen bestimmten Platz, wo diese Funktion eben gebraucht wird, im Leib, in diesem Körper, in dieser Gemeinde zu. Die zweite Auswirkung, wenn Gaben richtig eingesetzt werden, Die dritte Auswirkung ist, dass dieser Gabenmix zu einer Lebendigkeit führt, zu einer Bereicherung. Die verschiedenen Gaben beeinflussen, wie wir einander sehen, wie wir die Kultur sehen und bewerten und auch, wie wir Gottes Schöpfung wahrnehmen und bewerten. Und die Gaben, die bestimmen auch, welche Prioritäten wir setzen wollen für die Ausrichtung der Gemeinde. Denkt an den Satz im Hauskreisleitersheft, der ergänzt hätte werden sollen. Nichts ist für den Aufbau unserer Gemeinde notwendiger als, wie du den Satz ergänzt, wie du den Satz fertig machst, das hängt ganz wesentlich davon ab, welche Gabe du hast. Ein Evangelist wird sagen, es ist notwendig, dass wir Menschen erreichen, die noch nicht glauben. Wir brauchen also evangelistische Gottesdienste. Ein Missionar wird sagen, es ist notwendig, dass wir Menschen aus anderen Kulturen erreichen. Wir müssen also Flüchtlingen das Evangelium bringen und wir müssen Einsätze im Markt machen, wo die Flüchtlinge sind. Ein Musiker wird sagen, wir brauchen im Gottesdienst einen ausgedehnten Lied- und Lobpreisblock. Und die Prediger werden sagen, na, keinesfalls, das darf nicht auf Kosten der Lehre gehen, auf Kosten der Predigt, wir brauchen Zeit, ich muss eine gute Stunde reden können. Und ihr seht, die Dinge lassen sich schwer miteinander vereinbaren. Die Auswirkung der Gaben ist also auch, dass wir uns ergänzen, dass wir notwendige Dinge erkennen, die andere nicht sehen. Aber wir müssen auch ein gewisses Maß an Auseinandersetzung, an Reibung, an Konflikt erwarten. Aber eben ein gewisses Maß und nicht Streit. Aber wie gesagt, die Gaben helfen, dass wir einander ergänzen und dass wir blinde Flecken sehen, die bei anderen eben vorhanden sind, weil wir andere Gaben haben. Die vierte Auswirkung des richtigen Einsatzes der Gaben wird sein, dass wirklich alle ihre Gaben einbringen. Stellt euch ein großes Fußballstadion vor, das Ernst-Happel-Stadion, gefüllt mit 45.000 Zuschauern. Und Österreich spielt gegen Italien. An der Seitenoutlinie stehen Franco Foda und ich weiß nicht, wer der italienische Teamchef gerade ist, aber die schreien halt rein und versuchen, ihre Mannschaft zu lenken und zu leiten. Und wenn es schlecht läuft, dann wird in der Pause der Trainer seine Mannschaft motivieren. Er wird eine feurige Pausenansprache halten. Er wird Spieler austauschen, die vielleicht einen schlechten Tag haben oder die erschöpft sind. Und egal wie das Spiel endet, am Schluss wird das Spiel analysiert werden. Von uns, von den Fans zu Hause und von Rainer Barrier, Sekundärwert Prohaska im Fernsehstudio. Wenn wir das mit der Gemeinde vergleichen, was da in einem vollen Fußballstadion geschieht, dann könnten wir uns das so vorstellen, dass das Plenum, dass ihr die Zuschauer auf der, die Fans, die Fans auf der Zuschauertribüne seid. Ihr seid gekommen, um ein gutes Spiel zu sehen. Ihr seid gekommen, um mitzuerleben, wie er gut performt wird. Und am Ende des Spieles, am Ende des Gottesdienstes, wird beurteilt, was ihr gesehen habt. Die Liederswahl oder überhaupt die Musik wird ansprechend oder furchtbar gewesen sein. Die Predigt wird zu lang, zu kurz, zu trocken oder vielleicht auch wirklich ganz passabel gewesen sein. Und auch die Dekoration wird gefallen haben oder nicht. Die Kekse und der Kaffee werden geschmeckt haben oder nicht. Und nach dem Gottesdienst wird man natürlich auch die Kinder fragen, wie es in der Kinderstunde war. Aber Paulus betont, dass es so nicht sein soll. Alle sollen ihre Fähigkeiten einbringen und die Lehrer sollen vermitteln, wie man das richtig macht. Wäre die Gemeinde auch eine Nationalmannschaft, die im vollen Stadion spielt, eine besondere Auswahl von Spielern, dann wären die Menschen in der Versammlung im Sonntagsgottesdienst nicht die Zuschauer, sondern Spieler. Und die Prediger wären Spielertrainer, die lehren und trainieren, aber die auch mitspielen. Und Ziel oder Gegenstand des Spieles wäre es, Gott besser kennenzulernen, ihn und einander mehr zu lieben. Und um dieses Ziel zu erreichen, wirken wir alle zusammen. Und die Zuseher, das wären Gäste im Gottesdienst, also Menschen, die noch nicht glauben. Und Menschen, die wir unter der Woche treffen, Freundinnen, Arbeitskollegen, Familie. Und diese Menschen, die noch nicht glauben, die werden beobachten, wie wir einzeln und wie wir als Team agieren. Und sie werden beurteilen, wie wir als Auswahl, als Gottesfamilie wirklich sind. Aber wie können die Gaben jetzt richtig eingesetzt werden? Der Umgang mit den Geistesgaben kann sehr problematisch sein. Markus hat in seiner Predigt in der vorigen Woche schon darauf hingewiesen, es kann zu Machtkämpfen kommen, es kann zu Streit kommen, es kann Stolz und Eifersucht geben, es kann Menschen geben, die vollkommen passiv sind und andere, die ausbrennen, weil sie einfach viel zu viel tun. Und es hängt damit zusammen, dass wir die Gaben nicht richtig einsetzen, dass wir das mit der falschen Haltung tun. Man kann sich das so vorstellen. Bei diesem ersten Modell ist es so, dass man die Fähigkeiten, seine Gaben einbringt, aber ständig im Blick behält, was man zurückerhält. Es wird abgewogen, lohnt sich der Einsatz für mich? Gibt es hier einen fairen Deal? Gibt es eine angemessene Gegenleistung für das, was ich bekomme? Also eigentlich findet da ein Tauschhandel statt. Wenn die Gegenleistung, die ich bekomme, nicht stimmt, dann werde ich nichts mehr geben. Oder wir versuchen, das, was ich haben möchte, auf andere Weise zu bekommen. Nicht durch den Einsatz meiner Gaben. Was kann die Gegenleistung sein, die erwartet wird? Es kann einfach Dankbarkeit sein. Es kann Lob oder Anerkennung sein. Es kann sein, dass man gute Beziehungen und Freundschaften erwartet. Es kann auch sein, dass man eine bestimmte Position in der Gemeinde erwartet. Und es gibt noch ein zweites Modell. In dem zweiten Modell ist man auch bereit zu geben oder gibt, bringt seine Gaben ein. Aber der Verhandlungspartner ist wer anders. Es ist nicht mehr ein anderer Mensch, sondern es ist Gott. Man gibt und möchte einen Deal mit Gott machen. Man bringt seine Gabe ein, aber erwartet von Gott eine Gegenleistung. Er soll Segen geben. Und der Segen kann verschieden sein. Das kann Gesundheit sein. Oder das kann sein, dass man materielle Dinge von ihm erwartet. Oder einfach nur Ruhe und Zufriedenheit. Aber was passiert, wenn der erwartete Segen von Gott nicht kommt? Was passiert, wenn man so viel investiert, aber wenn Gott nicht liefert? Wenn Gott einfach nicht liefert und nicht zurückzahlt, gibt's Gott dann überhaupt? Ist Gott dann gut? Bei beiden Modellen ist es so, dass die Fähigkeiten eingebracht werden, aber nicht für Menschen und nicht für Gott, sondern aus purem Egoismus, nur um selbst zu erhalten. In beiden Modellen versucht man, eine Forderung, einen Anspruch gegen einen Schuldner herzustellen. Und beide Modelle sind absolut tödlich für jede Gemeinschaft und vor allem für Gemeinden. Aber was ist die Lösung? Es gibt ein drittes Modell. Bei diesem dritten Modell ist es so, dass die Person nicht gibt, um etwas zu erhalten, sondern weil sie schon beschenkt worden ist. Jemand, der mit der Motivation gibt, der wird, wenn er müde ist, einfach sich aus seinem Dienst zurückziehen können, ohne schlechtes Gewissen, und er wird in der Beziehung zu Gott aufdanken können. Wer nach dem dritten Modell lebt, mit dieser Haltung gibt, der wird seine Fähigkeiten einsetzen können, ohne eine Gegenleistung von Menschen oder von Gott zu erwarten, weil er schon von Gott erhalten hat. Paulus spricht von Geistesgaben immer im Zusammenhang mit Liebe. In dem Abschnitt, den wir in der Herbstpredigtstelle behandeln, kommt es dann in den Versen 15 und 16 vor, und darüber wird Uli uns dann sicher noch mehr sagen in den nächsten beiden Predigten. Aber besonders eindrucksvoll sieht man das auch im ersten Brief an die Korinther, wo Paulus in den Kapiteln 12 und 14 von den Geistesgaben schreibt, und das ganze Kapitel 13 widmet er der Liebe. Warum ist das so? Paulus lehrt uns, wenn du passiv bist und wenn du deine Gaben nicht einbringst, dann fehlt dir Liebe. Wenn du ausbrennst, weil du jedem helfen willst, um deine innere Leere zu füllen, um die Sinnlosigkeit in deinem Leben zu füllen, dann fehlt dir Liebe. Wenn du arrogant und stolz bist, weil du eine bestimmte Position in der Gemeinde erreicht hast, dann fehlt dir Liebe. Und wenn du eifersüchtig bist, weil wer anders eine Position erreicht hat, die du glaubst, dass sie dir zusteht, dann fehlt dir Liebe. Die Liebe ist notwendig, damit die Geistesgaben der Gemeinde richtig eingesetzt werden. Und wenn die Liebe fehlt, dann schaden die Geistesgaben gleich, als würden sie überhaupt nicht vorhanden sein. Dann ist es gleich schädlich, als würden sie überhaupt nicht vorhanden sein. Liebe im biblischen Sinn ist aber nicht nur ein Gefühl der Zuneigung oder eine Emotion, sondern es ist aktives Handeln zum Wohle anderer. Und wie bekommst du jetzt diese Liebe? Du musst zu dem Bibelabschnitt zurückkehren, der auf den ersten Blick vielleicht schwer verständlich erscheint, und das sind die Verse 8 bis 10. Darum heißt es: Er ist aufgefahren zur Höhe, hat Gefangene in die Gefangenschaft geführt und den Menschen Gaben gegeben. Dass er aufgefahren ist, was heißt das anderes? Dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde. Der hinabgefahren ist, das ist dasselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Paulus zitiert in den Versen aus Psalm 68, wo David Gottes Triumph feiert. Wo David den Sieg von Gott über Ägypten feiert, als Gott das Volk Israel aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei in Ägypten geführt hat. Da wird der Sieg gefeiert, Gottes Sieg über Ägypten, und dass er sein Land, sein Volk in sein Land geführt hat, in das Land geführt hat, in dem Milch und Honig fließen, in das versprochene Land. Paulus erkennt, dass der Psalm auch in die Zukunft weist. Und er feiert mit dem Zitat noch einen weiteren Sieg, einen weiteren großen Triumph, den Triumph unseres Königs. Jesus Christus ist herabgestiegen vom Himmel auf die Erde, von ewiger Freude und Liebe in Gemeinschaft mit Gott Vater und dem Heiligen Geist. Das ist der Schlüssel. Er ist herabgestiegen von Pracht und Herrlichkeit, von Göttlichkeit, von ewiger Liebe zu Misshandlung und Ablehnung, zu Folter, Tod, vollkommener Einsamkeit und Verlassenheit, zu absoluter Erniedrigung. Er ist herabgestiegen. Er wurde zerstört. Und warum ist das geschehen? Als er ans Kreuz gegangen ist, als er das getan hat, hat er das ultimative Ägypten besiegt. Er hat Sünde und Tod besiegt. Er hat deine Schuld bezahlt. Er hat Vergebung für deine Sündhaftigkeit errungen. Der Heilige Geist kann jetzt in dein Leben kommen. Und du bekommst die ultimativen Geschenke. Du bekommst eine Beziehung zu Gott und du bekommst Gaben und Fähigkeiten, die dir helfen, andere Menschen in Beziehung zu Gott zu bringen, in Berührung mit Gott zu bringen. Du bekommst die Macht des Heiligen Geistes durch diese Gaben und Fähigkeiten. Das ist die Liebe und das ist die Liebe, die du brauchst. Solange du nicht geschmolzen bist und vollkommen ergriffen bist und erfasst bist und umgewandelt und umgestaltet bist von dieser Wahrheit, dass das für dich geschehen ist, solange wirst du nicht in der Lage sein, ohne Gegenleistung zu geben. Aber wenn du das verstanden hast, dann wirst du die Gaben in richtiger Weise einsetzen können. Erkenn das und du wirst es können. Willst du Gaben einsetzen, dann brauchst du den Heiligen Geist. Du musst Christin sein, du musst Christ sein. Du musst an das Evangelium glauben. Wie kannst du deine Gaben erkennen? Ganz einfach. Du einfach bring dich ein, übernimm irgendeine Aufgabe und dann frag dich selbst und frag die Menschen um dich herum. Und zuletzt, zuletzt, schau auf Jesus. Das vorlesen. Magst du es einfach vorlesen? Ja. Ich probiere es nochmal. Zuletzt, schau auf Jesus, schau auf seinen Mut, schau auf seine Stärke, schau auf seinen Charakter. Verstehe, was er für dich getan hat. Und du wirst die Gaben jetzt einsetzen, nicht um etwas zu erhalten, sondern weil du etwas erhalten hast. Weil du schon beschenkt bist. Mehr als man beschenkt sein kann. Beten wir. Vater im Himmel, hab Dank für die Gnade, die uns für das unglaubliche Geschenk, dafür, dass unser Herr Jesus, unser Herr und Gott, seine göttliche Macht aufgegeben hat und auf die Erde gekommen ist, um für uns zu sterben, um für uns vernichtet zu werden, um diese Liebe und diese Einheit und diese Gemeinschaft, die in dem dreieinen Gott göttlichen Wesen gewesen ist, aufzugeben, damit wir in Beziehung zu dir kommen können, lieber Vater. Und danke für die Geschenke, die du uns gibst, für diese Gaben, für diese besonderen Fähigkeiten. Und hilf uns, sie einzusetzen, nicht um etwas zu bekommen, sondern weil wir schon bekommen haben, weil wir beschenkt sind, damit wir zusammenwachsen zu einem Leib, zu einer organischen Gemeinschaft, wo wir einander dienen und helfen, wo alle Bedürfnisse und Nöte und Mängel gestillt sind. Aber nicht zu unserer Freude und zu unserem Genuss, sondern damit wir wachsen und reifen. Und das heißt eben, damit unser Glaube gestärkt wird und ja, damit wir Christus ähnlicher werden. Amen.